Stell dir vor, wie ein LKW-Fahrer bei Dunkelheit auf der Autobahn plötzlich die Spur wechselt, ohne Blinker zu setzen, ohne einen Blick in den Spiegel. Der nachfolgende PKW muss mit quietschenden Reifen ausweichen. Der Fahrer verliert die Kontrolle, schleudert über den Seitenstreifen und bleibt Millimeter vor der Leitplanke stehen. Kein Unfall, aber ein Schock. Sitzt schon tief. Hat sich der LKW-Fahrer dann irgendwie strafbar gemacht? Wann wird aus einem solchen Fast-Crash ein Fall für die Staatsanwaltschaft? Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter.
Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren-Rechtsanwälte-Partnerschaft in Hamburg. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und damit der Experte auf diesem Gebiet. Hallo Igor.
Hallo Michael.
In der heutigen Episode geht es um das Thema die 7 Todsünden im Straßenverkehr von Geisterfahrern und Alkohol. Heute besprechen wir, wann aus einer reinen Gefahr ein Straftatbestand wird. Es geht um den Paragraphen 315c StGB, also die Gefährdung des Straßenverkehrs. Erste Frage, wieso haben wir hierzu noch keine Folge gemacht?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil das Delikt relativ viele Handlungen umfasst und tatsächlich in der Praxis auch sehr häufig vorkommt. Aber es ist auch gleichzeitig deshalb recht kompliziert, weil eben so viele verschiedene Verhaltensweisen bestraft werden. Es wird daher nicht so einfach, alles kompakt darzustellen, aber ich werde mein Bestes tun, das einmal anschaulich darzustellen, allerdings ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Und wir werden hier auch auf die wichtigsten Aspekte eingehen. Also es gibt noch ein paar, sagen wir mal, Untertatbestände und so weiter, die werden wir jetzt nicht unbedingt ansprechen. Vielleicht in einer separaten Folge nochmal. Es geht also um den Paragraphen 315c StGB, das hast du schon richtig gesagt. Ein sogenanntes Straßenverkehrsdelikt, welches nicht nur grob verkehrswidriges Verhalten wie Rasen oder Alkohol am Steuer bestraft. Verlangt wird zusätzlich, dass dadurch Leib und Leben oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet sind.
Aus Laiensicht gefragt, es reicht also nicht, wenn jemand allgemein gefährlich fährt?
Der Tatbestand ist an sich in 2 Kategorien unterteilt. Entweder der Täter ist nicht in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen, zum Beispiel, weil er geistig nicht in der Lage dazu ist oder alkoholisiert ist. Oder er benimmt sich grob verkehrswidrig und rücksichtslos und begeht dabei eine der sogenannten 7 Todsünden im Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang muss eine Gefährdung von Leib und Leben eines anderen Menschen oder von fremden Sachen von bedeutendem Wert gefährdet worden sein. Nehmen wir zum Beispiel einen Betrunkenen, der Schlangenlinien auf einer leeren Landstraße fährt, solange kein anderes Fahrzeug in Sicht ist und sagen wir mal auch in der Nähe nichts Teures, was er beschädigen könnte, sich befindet, jetzt mal ganz pauschal gesprochen, wäre keine konkrete Gefahr gegeben. Das wäre dann einfach eine ganz normale Trunkenheit am Steuer oder Trunkenheit im Verkehr. Anders wäre es, wenn er in der Stadt kurz vor einer roten Ampel nochmal Gas gibt und ein Fußgänger zum Beispiel wegspringen muss. Hier hängt alles von der einzigen Frage ab, wäre es ohne Zufall oder außergewöhnliche Reaktion zum Unfall gekommen, beinahe Unfall eben.
Naja, das klingt zunächst schwer greifbar. Wie ermitteln Gerichte, ob es wirklich ein beinahe Unfall war?
Ja, praktisch wird es tatsächlich nicht ganz so einfach, da gebe ich dir recht. Oft stützen sich die Richter auf Zeugenaussage, auf solche typischen Sätze wie »Ich dachte, das war's« oder »Es hing nur noch vom Zufall ab, dass nichts passiert ist«, solche Geschichten. Doch solche Schilderungen reichen natürlich auch in der Regel nicht aus. Also entscheidend sind auch objektive Kriterien, wie zum Beispiel, wie hoch war die Geschwindigkeit, welcher Abstand bestand zwischen den Fahrzeugen oder dem Fußgänger und dem Fahrzeug, gab es Bremsspuren oder technische Daten wie ABS-Aktivierung. Dazu gern aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Über Fahrassistenzsysteme und welche Rolle diese bei Verkehrsstraftaten spielen, haben wir bereits in einer anderen Folge gesprochen. Den Link blende ich einmal kurz oben rechts bei YouTube ein. Schaut gern mal rein.
Okay, und wenn die Zeugen keine genauen Angaben machen können, was dann?
Ja, der BGH hat hier Spielraum gelassen. Also statt exakter Meterangaben reichen auch Umschreibungen wie, ja, musste notgebremst werden oder ausweichen auf die Gegenfahrbahn, wenn sich daraus ein klares Bild zumindest ergibt. Ja. Aber Vorsicht, bloße Wertungen wie scharfes Abbremsen genügen dann leider nicht. Nehmen wir einen aktuellen Fall, ein Fahrer schert auf der Autobahn mit 160 km/h ein. Der Hintermann muss stark bremsen, klingt jetzt erstmal gefährlich. Das Gericht verlangte aber in diesem Fall ganz konkrete Angaben zum Abstand und der Bremsintensität.
Gibt es hier technische Hilfsmittel, die heute eine Rolle spielen können?
Also wenn es richtig hart auf hart kommt, müsste das Gericht eigentlich einen Sachverständigen befragen oder ein Sachverständigengutachten einholen, der dann prüft, wie es bei den modernen Fahrzeugen heutzutage so ist. Diese speichern Daten zum Bremsdruck oder zum Lenkeinschlag und das könnte der Sachverständige dann entsprechend ermitteln und dem Gericht vorlegen. Ein Beispiel dafür wäre, wenn ein Notbremsassistent automatisch eingreift, prüfen die Gerichte zum Beispiel, wie stark die Bremsung dann war und wie nah die Fahrzeuge sich tatsächlich kamen. Also selbst eine automatische Vollbremsung beweist noch keinen Beinaheunfall. Es muss daher sehr knapp gewesen sein im Sinne von, das war wirklich knapp.
Was ist mit den erwähnten 7 Todsünden gemeint, um da mal jetzt hinzukommen? Gibt es da mehr Fälle aus der Praxis, um es ein wenig anschaulicher zu machen, worüber wir heute sprechen?
Ja, selbstverständlich. Also die typischen Fallbeispiele in der Vorschrift sind an sich sehr gut verständlich umschrieben. Also aus meiner Sicht sollte jeder mal Absatz 1, Ziffer 2 des Paragraphen sich mal anschauen. Dort sind die typischen Verhaltensweisen tatsächlich aufgezeigt, die zu einer Strafbarkeit führen können. Also eben diese 7 Todsünden sind dort sehr gut aufgelistet. Dazu gehören gut nachvollziehbare Verhaltensweisen wie auf Autobahnen wenden, rückwärts fahren oder in falsche Fahrtrichtung fahren. Also eigentlich der typische Geisterfahrerfall. Falsch über einen Fußgängerüberweg fahren oder die Vorfahrt missachten. Klassischer Fall aus der Praxis wäre, ein flüchtendes Fahrzeug fährt bei einem Stoppschild über eine Kreuzung, ohne zu halten. Das Gericht stellte in diesem Fall dann fest, dass der Querverkehr in weniger als 2 Sekunden hätte die Kreuzung passieren müssen und es mehr oder weniger jetzt vom Zufall abhing, dass es nicht zum Unfall kam. Das Gericht sah hier eine zugespitzte Gefahrenlage und hat damit auch die Strafbarkeit des flüchtenden Fahrzeugs sozusagen bejaht.
Ja, aber neben diesen Verhaltensweisen muss ja auch eine Gefahr für Menschen oder Sachen entstanden sein. Also einfach über ein Stoppschild fahren, ohne dass jemand in der Nähe war, ist ja dann nicht strafbar.
Genau so ist es, richtig. Es wäre höchstens dann eine Verkehrsordnungswidrigkeit, wenn wirklich niemand gefährdet wurde.
Und wie sieht es mit technischen Defekten aus, etwa bei einem platten Reifen?
Ja, gut, dass du das jetzt einmal so fragst. Nehmen wir an, ein LKW bleibt auf der Autobahn liegen und fährt dann noch irgendwie auf den Seitenstreifen rüber. Der LKW wird nicht als liegen gebliebenes Fahrzeug sozusagen kenntlich gemacht. Also sprich, dieses typische Warndreieck wird nicht aufgestellt zum Beispiel. Und ein nachfolgender PKW fährt ebenfalls auf den Standstreifen und muss ausweichen und erleidet dadurch zum Beispiel einen Schaden. Zu den Todsünden gehört also auch, haltende oder liegen gebliebene Fahrzeuge nicht kenntlich zu machen, obwohl dies nach den Umständen dringend erforderlich ist.
Okay, an dieser Stelle erstmal eine Frage an unsere Zuschauer und Zuhörer. Hand aufs Herz. Wer hat gewusst, dass man sich bei einer nicht ausreichenden Kenntlichmachung seines Fahrzeuges nach einem Unfall oder Liegenbleiben strafbar machen kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und jetzt wieder zu dir. Ja, denn ich habe noch eine Zwischenfrage. Ja. Macht es einen Unterschied, wie hoch der Schaden bei dem Geschädigten ist, der dann entsteht?
Ja, absolut. Ja, absolut. Da liegt der Schwerpunkt auf der Formulierung bedeutender Schaden. Das ist ja auch im Gesetz exakt so reinformuliert worden. Und die ständige Rechtsprechung setzt da grundsätzlich 750 Euro als Maßstab an. Es hängt aber sehr stark von den einzelnen Umständen ab. Also man kann nicht pauschal sagen, dass in allen Fällen 750 Euro eine feste Grenze ist. Ist der Fremdschaden niedriger als 750 Euro, entfällt natürlich die Strafbarkeit in vielen Fällen. Macht aus meiner Sicht natürlich auch Sinn, damit die Strafbarkeit jetzt nicht uferlos auf kleine Bagatellschäden ausgeweitet wird. Schäden an eigenen Fahrzeugen oder an Sachen, die einem selbst gehören, werden da aber nicht hinzugezählt. Das heißt, eine verbeulte Leitplanke für 500 Euro, kein Fall für den Paragraph 315c, ein Körnchen großer Kratzer am Ferrari für 1000 Euro Reparaturkosten, Strafbarkeit grundsätzlich denkbar.
Ja, Frage an unsere Zuschauer. Fandet ihr die bisherigen Tipps von Igor für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nützlich und wissenswert? Abonniert unseren Kanal gern kostenlos, um keine spannenden Fälle und rechtliche Themen mehr zu verpassen. Ja, Igor, wie behandeln Gerichte die Fälle, in denen Alkohol und Übermüdung zusammenspielen? Können die auch unter den Tatbestand fallen?
Ja, hier kommt es erstmal sehr stark auf den Kausalzusammenhang an. Ein Beispiel: ein alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht durch Sekundenschlaf einen Auffahrunfall. Das Gericht müsste nun jetzt genau prüfen, war der Unfall Folge der Müdigkeit oder der Alkoholisierung. Nur in dem zweiten Fall greift § 315c StGB. Allerdings könnte man hier drüber diskutieren, ob dem Fahrer, als er sich an Steuer gesetzt hat, gegebenenfalls bewusst war, dass er müdigkeitsbedingt einfach nicht mehr weiterfahren kann oder das Fahrzeug nicht mehr sicher führen kann. Dann könnte man wiederum doch über eine Strafbarkeit nachdenken, aber das wäre jetzt hier für die Podcast-Folge zu weitführend.
Ja, glaube ich auch. Ja. Gibt es denn Grenzfälle bei der Einnahme von Medikamenten? Gibt es da was zu beachten?
Ja, absolut. Nehmen wir zum Beispiel Schlafmittel. Wenn die Packung warnt, keine Maschinen bedienen oder keine Fahrzeuge führen, aber jemand fährt trotzdem, liegt aus meiner Sicht zumindest eine grobe Fahrlässigkeit vor. Also ein Gericht hat auch in einem ähnlichen Fall eine Frau verurteilt, die nach Einnahme von Diazepam einen Radfahrer streifte mit ihrem PKW. Also auch solche Fälle sind durchaus umfasst.
Ja, wenn ich ein Schlafmittel genommen habe, sollte ich vielleicht auch nicht danach Auto fahren oder nicht vor dem Autofahren Schlafmittel nehmen. Also das sind so Sachen, da bin ich dann immer mit den Lebenssachverhalten irgendwie fremd. Ja, das kann ich meistens nicht ganz nachvollziehen.
Aber verstehen ja nicht alle. Ja. Deswegen passieren solche Fälle.
Ja, ja, ist klar. Ist ja, aber manchmal wundert man sich dann doch schon, wo es zu kommen kann. Ne? Aber so als Fazit, ja, § 315c StGB ist offenkundig ein Paragraph, bei dem man wirklich vorsichtig aufpassen muss, wo man fein justieren muss. Ja? Ob beinahe, Unfall oder Bagatelle. Oft entscheiden hier ja scheinbar Millimeter und Millisekunden. Ja?
Ja, absolut. Also mein Rat wäre, im Zweifel immer die Umstände dokumentieren, Zeugen, Fotos, Dashcam-Aufnahmen, wenn solche vorliegen. Da möchte ich gerne auf unsere letzte Folge nochmal verweisen, wo wir über die Dashcam-Aufnahmen auch ausführlich gesprochen haben. Denn vor Gericht zählt am Ende, was sich nachweisbar rekonstruieren lässt. Ja, also das ist das, worauf es ankommt. Das haben wir bereits auch nochmal in einer anderen Folge zu einem Verkehrsunfall besprochen, wie man sich danach verhalten sollte. Also man sollte schon Beweismittel zusammensuchen und dann vielleicht einen Anwalt entscheiden lassen, ob die entlastend sind und ob man die vorbringen sollte.
Ja, hast du noch abschließende Tipps für unsere Zuschauer und Zuhörer?
Ja, sicher. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, dass in allen Fahrschulen, das ist jetzt vielleicht kein Tipp an unsere Zuhörer, Zuschauer, aber in den Fahrschulen sollte immer ganz genau über diesen Paragraphen gesprochen werden und aufgeklärt werden. Gegebenenfalls sollte man sich, wenn man schon ein bisschen länger seinen Führerschein hat, vielleicht auch nochmal den Paragraphen 315c StGB mal genauer anschauen und verinnerlichen, da an sich sehr gut verständlich ist. Ansonsten, wenn einem die Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen wird, was schon ein schwerer Vorwurf sein kann, halte ich es für äußerst sinnvoll, einen Anwalt einzuschalten.
Das überrascht mich jetzt nicht. Das würde ich auch empfehlen, denn es geht ja um die Fahrerlaubnis am Ende. Wenn man auf die ein Jahr oder länger verzichten muss, dann ist es schon sehr hart und ärgerlich. Ja? Ja, wenn euch unsere Tipps gefallen haben, gebt gerne eine Bewertung oder einen Daumen nach oben ab. Ja? Vielen Dank. Und wenn Sie ein Problem zum Thema Verkehrsrecht haben, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, bewerten Sie den Podcast in Ihrer Podcast-App. Ja, und im Übrigen wie immer, vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
Bis gleich.